Radio DDR bringt für Sie.
Ja, was bringt es denn? Was bringt es denn, Martin?
Einen Strauß bunter Melodien.
Nein.
Ja, Marco, hast du die Tanzschuhe schon geschnürt?
Die Lackschuhe sind poliert.
Und zwar für?
Die Schlagerrevue.
Und weil wir hier nicht allein auf dem Tanzparkett sein wollen, haben wir uns natürlich unseren Mann für alles DDR-mäßige eingeladen.
Unseren Tanzmeister aus dem Osten, Thomas Klug.
Hallo Martin, hallo Marco. Tanzmeister, hat mich noch niemand genannt. Schön.
Gefällt dir aber, oder?
Ich fühle mich geschmeichelt und völlig verkannt. Aber gut.
Also eins, zwei, Wiegeschritt und willkommen bei
Die Geschichtsmacher. Von Autorinnen und Autoren des Zeitzeichens.
Herzlich willkommen bei dieser Geschichtsmacher-Folge, wo wir uns ganz auf den Rhythmus der DDR einstellen werden. Und Thomas, du wirst uns dabei helfen.
Ich versuche es zumindest.
Du hast ein Zeitzeichen gemacht zum Thema?
Zum Thema zur längsten Hitparade, ich glaube sogar der Welt.
Hoi.
Die Schlagerrevue, die begann 1953 und hat sich bis zum Ende der DDR durchgezogen. Montag für Montag um 20.05 Uhr kam auf Radio DDR die Schlagerrevue. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen aufgeregt, weil nach diesem bombastischen Intro selber aufzutauchen, das ist schon was Besonderes, glaube ich.
Du hast es verdient, finde ich.
Das weiß ich nicht.
Man muss vielleicht für alle, die unseren Podcast nicht kennen, erklären, das Zeitzeichen ist eine Sendung des Westdeutschen Rundfunks. Wir aber machen diesen Podcast privat mit Autoren und Autorinnen des Zeitzeichens, die über ihre Recherche, über ihr Zeitzeichen ein bisschen länger erzählen können. Und der Thomas kann wunderbar über die alten Zeiten in der DDR erzählen, denn er hat sie selber miterlebt.
Ja, und auch die Schlagerrevue, das heißt, du hast die auch regelmäßig gehört, hören müssen oder hören dürfen?
Natürlich nicht. Es gibt so Jugendsünden oder Kindersünden, da hat man ab und zu mal reingehört. Aber die Sendung kam das erste Mal 1953, da war an mich noch gar nicht zu denken. Und deswegen hat die es ja auch auf über 1000 Ausgaben gebracht, 1300 irgendwie sowas. Da wurden immer neue Schlager vorgestellt, dann durfte man Postkarten schreiben und die Gewinner waren dann in der nächsten Sendung wieder dabei.
Also im Westen gab es für uns ja die ZDF-Hitparade, das war so mehr oder weniger das Gegenstück im DDR-Radio.
Mit Dieter Thomas Heck, ja, der immer sehr schnell sprechen konnte und dann immer den Abspann verlas. Also wie lief das denn ab? Ging das nach den Verkaufszahlen dann in der DDR? Weil internationale Verkaufszahlen dann hatte man ja. Habt ihr sowas gehabt? Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube nicht, weil das Verkaufszahlen da so bekannt waren. Das spielte überhaupt keine Rolle. Das wäre ja Kommerz gewesen. Und wir waren ja der Sozialismus. Und da geht es ja um Kunst und Kultur und höhere Werte.
Und ja, das finde ich gut. Aber ja.
Das heißt, die Hörer haben dann angerufen oder eine Postkarte geschrieben und gesagt, das Lied finde ich toll, spielt das doch mal.
Nee, es wurden immer Titel vorgestellt. Das Wertungssystem hat sich ein paar Mal verändert und ich habe das auch nie begriffen. Da gab es Block A, Block B, Block C. Das ist, glaube ich, auch gar nicht so wichtig gewesen. Ich erinnere mich nur, bei der Recherche habe ich ja nun einige Sendungen nochmal gehört und da gab es auch eine Ausgabe, wo der Moderator Heinz Quermann erzählt hat, dass es da Betrugsversuche gegeben hat, weil irgendjemand aus einer bestimmten Gegend zu viele Postkarten für einen Lieblingskünstler geschickt hat und die wurden aus der Wertung rausgenommen. Also das war eine hochkomplexe Angelegenheit.
Also es hat jemand offenbar eine Art Vorauswahl getroffen. Das muss ja eine Art Redakteur gewesen sein, der dann gesagt hat, das sind jetzt kulturell so wertvolle Lieder, dass man sie bei uns spielen kann. Und war die Grundvoraussetzung, dass die Künstler aus dem Osten kommen?
Ja, unbedingt. Es gab noch eine andere Sendung, da hat man ein bisschen internationaler geguckt. Das war die Musikalische Luftfracht, auch eine Radiosendung.
Bitte wie? Musikalische Luftfracht?
Ja, Musikalische Luftfracht. Okay. Mit Peter Nitzella.
Sehr schön.
Wir wissen viel zu wenig über die DDR, Martin. Wir wissen viel zu wenig. Wir wissen nicht, was die geguckt haben. Wir wissen nicht, was die gehört haben. Wir sind echt ignorant im Westen groß geworden.
Muss man sagen, ja.
Ist so.
Deswegen treffen wir uns ja heute und korrigieren das.
So sieht's aus.
Also jeden Montag 20.05 Uhr hat ein gewisser Heinz Quermann diese Sendung ab 1953 präsentiert.
Ganz genau.
Was war das für ein Typ?
Das war ein gelernter Bäcker aus Hannover. Bei Bäcker fällt mir immer Heino ein. Der war ja, glaube ich, auch gelernter Bäcker.
Der war der singende Bäckermeister im Westen.
Ja. Und Heinz Quermann hat nicht gesungen, aber es war so eine Art Oh Gott, jetzt gibt es bestimmt Prügel. Dieter Bohlen der DDR, kann man das sagen?
Also bestimmt kann man das sagen. Ich finde das schön, das
gefällt mir. Man weiß kann nicht, ob Dieter Bohlen Jahrgang 53 überhaupt ist. Wahrscheinlich ist er später geboren.
Da gehe ich mal von aus.
Ja, trotzdem. Ja, ihr wart uns da vielleicht was voraus.
Es war der Talentevater. Der hat immer junge Talente entdeckt. Der hat dann auch eine Fernsehsendung in den 60er Jahren gehabt, die hieß Herzklopfen kostenlos. Und hat dann noch die Sendung zwischen Frühstück und Gänsebraten erfunden, die dann einmal im Jahr kam zu Weihnachten. Das waren immer so Highlights im DDR-Fernsehen und eben diese Schlagerrevue. Und er hat dann immer versucht, neue Leute zu entdecken und zu fördern. Also DSDS auf DDR-Level. Und doch irgendwie ganz anders.
Der Bäckermeister aus Hannover, offensichtlich ist das Bäckerhandwerk prädestinierend für eine Karriere in der Schlagerwelt, ob Ost oder West. Und der Quermann ist dann 1953 zum Rundfunk gegangen und hat gesagt, ich hätte da eine Idee, nenne ich Schlagerrevue, oder wie ist das gewesen?
So ist es gewesen. Wir haben da einen O-Ton, da erzählt er das selber.
Damals hieß es ja Schlagerlotterie, weil es wirklich ein Lotteriespiel war, einen guten DDR-Schlager zu finden. Das hat sich ja dann im Laufe der 33 Jahre, die wir das ja nun machen, wirklich geändert. Erfreulicherweise auch positiv geändert. Ich rannte damals, ich war ja in Leipzig im Funkhaus, immer mit der Idee, wir müssen eine Hitparade machen. Die sollte ursprünglich mal heißen Schlager-Derby, aber das haben wir dann nicht gemacht. Derby ist ja auch ein reines Glücksspiel. Und wir wollten das also ein bisschen anders machen.
Sie wollten es ein bisschen anders machen. Wie denn jetzt anders? Also
na eben, dass man nicht nach Verkaufszahlen geht, sondern nach Publikumsgeschmack und dann auch ein bisschen die sozialistische Schlagerkultur etabliert. Die sich
ja sagt, Derby wäre ja Glücksspiel. Glücksspiel ist wahrscheinlich verpönt in der DDR, nehme ich mal schwer an.
Na, es gab auch Telelotto, aber im Prinzip ja.
Ja.
Wahrscheinlich würde man auch in der wissenschaftlichen Weltanschauung sich mit den Schlagern beschäftigen. Die DDR hatte ja die wissenschaftliche Weltanschauung, die marxistisch-leninistische. Aber Karl Marx hatte, glaube ich, nie was zu Schlagern geschrieben. Aber das hat man dann möglicherweise schöpferisch weiterentwickelt.
Aber wie sieht denn dann oder wie hört sich dann ein sozialistischer Schlager an? Also wenn man das fördern wollte, also was muss ich mir denn darunter vorstellen? Marschlieder, Arbeiterlieder oder was?
Das ist eine große Frage. Das hat man ja in der DDR, glaube ich, auch nie so ganz herausgefunden. Aber man wollte, glaube ich, schon auch auf ein anderes Level kommen und nicht nur Herz auf Schmerz reimen. Und hat dann hin und wieder natürlich auch ein bisschen Ideologie reingebracht. Zum Beispiel gab es ja in der DDR nicht diese Reisefreiheit. Das ist ja ein ganz großes Thema. Aber da die Leute ja trotzdem so Sehnsucht hatten, gab es in den 50er oder 60er Jahren diesen merkwürdigen Titel, was willst du denn in Rio, wo man darauf, der Sänger darauf hinweist, dass es doch auch in der DDR ganz hübsche Orte gibt und man muss gar nicht in die Ferne reisen.
Wir müssen vielleicht an dieser Stelle mal erklären, alle Lieder, die ihr in diesem Podcast, die hier angesprochen werden, die werden wir in die Shownotes packen. Da könnt ihr die euch anhören, in aller Ruhe. Wir werden sie aber hier nicht spielen. Warum werden wir sie nicht spielen?
Weil wir dann GEMA-Gebühren bezahlen müssten.
Weil wir so arm sind.
Und kein Geld haben.
Und den Thomas nicht schröpfen wollen, noch mehr.
Ja.
Hat der Thomas uns aber hier für diesen Fall ja den Text mitgebracht. Ja, ich zitiere mal.
Also das muss man, glaube ich, in ganzer Länge und Schönheit sich wirklich mal zu Gemüte führen. Ja.
Also es ist ein bisschen wie ein Gedicht. Das müsst ihr euch die Melodie und die Musik dazu vorstellen, aber die findet ihr im Netz und in unseren Shownotes, da könnt ihr es dann hören. Das, ich zitiere aber. Was willst du denn in Rio? Was willst du in Milano? Was willst du auf Sambesi und in Trinidad? Schau, hier in diesem Städtchen gibt's manches hübsche Mädchen, das deinetwegen ganz verweinte Augen hat. Drum lass doch das Gepäck und fahr erst gar nicht weg. Die Liebe ist in Rio, in Grönland und im Kongo, genau nicht anders als bei uns zu Haus. Man sitzt auch gern beim Vino in Dresden und Berlino mit einer zuckersüßen Maus.
Also das heißt, es reimt sich zwar nicht Herz auf Schmerz, aber schon Städtchen auf Mädchen.
Und Vino auf Berlino, das finde ich schon sehr gelungen.
Ich finde das mit dem Berlin-O übrigens ganz schön, das steht das Berlin-O. Berlin Ost oder so, weil, aber das wäre verpönt.
Das ist es.
Das wäre auch verpönt gewesen.
Ich bin jetzt gar nicht drauf gekommen. Ja, natürlich.
Aber das wäre auch falsch, weil man hat ja nicht von Ost-Berlin gesprochen, sondern es war Berlin die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Also so gesehen war das vielleicht auch kein gutes Beispiel. Und ich glaube, als ich aufgewachsen bin, hat man den Schlager auch nicht mehr gespielt. Also sprich die 70er, 80er Jahre, da war der auch dann irgendwann weg.
Ja, aber das war schon auch ja Teil der Ost. Propaganda dann, so nach dem Motto, irgendwie, warum in die Ferne schweifen, das gute DDR-Bier oder der Vino vielmehr aus der DDR, ich weiß gar nicht, ob in Ostdeutschland
Mädchen.
Wein angebaut wurde, aber vor allem die ostdeutschen Mädchen sind auch toll, also was willst du denn da irgendwie überall auf der Welt?
Doch, ich glaube, Saale-Unstrut, da wie spricht man das aus?
Saale-Unstrut.
Ja, danke.
Saale-Unstrut.
Da wurde, glaube ich, auch Wein angebaut, aber der war jetzt nicht so der beliebteste.
Na gut, aber wenn man nichts anderes hat, ist doch gut. Ne? Nimmt man halt das.
War das denn, ich sag mal, ein Auftragslied, eine Auftragskomposition des Zentralkomitees der DDR oder wie muss man sich das vorstellen?
In dem Fall weiß ich es nicht, aber das passte einfach ganz gut. Und wenn man so einen Text hat, dann konnte man, glaube ich, davon ausgehen, dass man in der DDR dann auch damit eine gewisse Öffentlichkeit erreichen darf, weil man dann im Radio gespielt wird. Ich würde aber auch gerne mal eine Frage stellen. Martin, man hört ja, du bist Eigentümer einer Kölner Karnevalskapelle.
Oh, das ist jetzt aber böse. Ich weiß nicht, in welcher Gerüchteküche du dein Ohr da so hast. Also das ist mal aber sowas von Fake News. Nein, ich habe eine kleine, beschauliche Kellerband von alten Herren, die alte Lieder nachspielen aus den 80er Jahren, aber sicherlich keinen Schlager.
Ich wollte dich fragen, wie würden die reagieren, wenn du da hingehst zu den älteren Herren und sagst, wir studieren jetzt mal irgendeinen DDR-Schlager ein?
Ja, ich fürchte, da wäre die Gegenliebe relativ gering. Also das ist eher, wir sind da so eher bei U2 und ähnlichen Dingen unterwegs. Ich glaube, mit Vino in Berlino käme ich da nicht wirklich an.
Das heißt aber generell, die Kenntnis von DDR-Schlagern ist nicht so richtig groß bei euch.
Also ich will nicht sagen null, aber sie tendiert dahin. Natürlich, als wir überlegt haben, dieses Thema zu machen, habe ich auch überlegt, welche Bands kennst du eigentlich aus der DDR? Und da sind mir genau vier eingefallen, also vier Namen. Das war Karat, das war Silly, das waren die Pudis und Nina Hagen ist mir eingefallen als DDR. Ja, Schlagergröße kann man ja nicht sagen, aber Musikgröße. Ich glaube, unter Schlager würden die jetzt nicht so unbedingt subsumiert.
Ja, da werden jetzt viele Leute beleidigt.
Dann war es das aber auch. Ja, zu Recht würde ich sagen. Aber das war es eben auch. Also mehr fällt mir da jetzt auch nicht ein. Also
Gundermann vielleicht noch. Gundermann, dessen Leben ja verfilmt worden ist, dieser singende Baggerfahrer.
Der wird, glaube ich, auch beleidigt, wenn du sagst, er hätte Schlager gesungen. Aber ja, richtig, dass sogar Gundermann, ja, durch den Film wahrscheinlich. Ne?
Ja, durch den Film. Ich kannte den vorher auch nicht, aber dann habe ich diesen Film gesehen, habe ich mir einige Gundermann-Lieder angehört. War er so eine Art Liedermacher? So was für im Westen vielleicht so eine Art Reinhard May war.
Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich. Bloß halt, dass er noch Baggerfahrer war, was man von Reinhard May jetzt nicht weiß.
Weiß ich nicht, ob der einen Bagger fahren kann. Müssten wir mal fragen.
Ja. Aber ansonsten, Karat halt, über sieben Brücken musst du gehen, wenn es jetzt um die Lieder geht, verewigt später von Peter Maffay.
Ja, der hat es nachgesungen, ne?
Ja,
der genau. Hat es nachgesungen.
Ja.
Aber mein Vater hatte eine Langspielkassette. So Kassetten.
Heißt Kompaktkassette.
Kompaktkassette, genau. Ja, ja. Also das werden die Jüngeren gar nicht mehr kennen. Also so ein Ding aus Plastik, was man irgendwie in einen Kassettenrekorder reinschieben konnte. Und das waren die besten Hits von Karat. Die hat er manchmal gehört im Auto. Und ich fand die auch gar nicht so schlecht. Es gab ein Lied, da kam eine Katze drin vor, die schlich irgendwelche Wege. Und dann hatten sie Angst vor einem Atomkrieg. Weißt du, welches Lied das war?
Eine Katze, die Angst vor Atomkrieg hat, weiß ich jetzt nicht. Es gab den Schwanenkönig. Wenn ein Schwan singt, schweigen die Enten. Irgendwie
anders. Der Schwanenkönig, mein lieber Schwan, das war
und
Wagner.
Und da gab es No Bomb, war das auch kein okay. Rat. Das würde zu deinem Atomkrieg passen, aber mit einer Katze weiß ich
doch, dass du da ist die alte Katze, denn die kennt alle Wege und die schleicht da rum und ja, da kommt nur so eine Zeile drin vor. Das habe ich mir als Kind gemerkt. Ich weiß noch nicht, keine Ahnung mehr, weiß ich nicht mehr.
Aber die Frage ist ja sowieso, also Karat, fällt das denn unter Schlager oder das ist, glaube ich, auch nicht, oder?
Das war ja exportfähig, das muss man ja sagen. Also das haben die im Westen ja, siehe mein Vater, auch gehört.
Ja, es gab ja einige. Frank Schöbel, der ist in der ZDF-Hitparade, glaube ich, sogar aufgetreten. Das war ja für uns da drüben schon was Besonderes, den DDR-Star in der Hitparade zu sehen. Und es gab eine Menge. Ja, man muss vorsichtig sein, weil bei diesem Zeitzeichen, das ich da gemacht habe, habe ich gemerkt, Schlagerkonsumenten sind sehr sensible Geschöpfe. Mhm. Ach. Und wenn man da manchmal was Falsches sagt, das ist... Die mögen
dann das nicht. Legen wir uns jetzt auch äußerste Zurückhaltung auf, was das betrifft.
Ich nehme auch alles zurück, was ich eben über die Hitparade gesagt habe. Und behaupte das Gegenteil. Ich bin ein großer Freund des Schlagers.
Ja. Aber war denn Karat jetzt Schlager oder nicht? Und dann eben sowas wie, ja, die Pudis, Silly, war das Schlager?
Es hat teilweise was Schlagerhaftes, aber wo liegt da jetzt genau die Grenze? Man kann ja Schlager definieren als ein Gassenhauer, als ein Hit, was erfolgreich ist, dann ja. Und ich glaube, da gibt es viele Dissertationen darüber, wo die Grenze verläuft. Ich möchte das lieber nicht
unterscheiden. Aber es muss in der Landessprache, glaube ich, sein. Ne? Also das würde man schon sagen. Also man würde ein englischsprachiges Lied in Deutschland nicht als Schlager bezeichnen.
Ja. Ne?
So, aber es reicht nicht. Also wenn jetzt ein Rapper kommt und rappt auf Deutsch, dann ist es trotzdem kein Schlager.
Ja, aber wenn jetzt Roger Whittaker kommt und einen Schlager auf Englisch singt, ist es dann kein Schlager?
Doch, aber es ist trotzdem schlimm, ne?
Du wolltest dich doch mäßigen, ja, Marco.
Meine Mutter hat gerne Roger Whittaker gehört, muss ich an dieser Stelle sagen, und gerne dabei die Wohnung geputzt. Also mit Roger Whittaker verbinde ich auch viele Jugenderinnerungen. In eine reinliche
Wohnung. Das ist der Sinn von Schlager, dass man Frauen dazu bringt, die Wohnung
zu putzen. Jetzt wird's sexistisch, ne? Ne? Oh. Das darf man überhaupt gar nicht. Also, ne?
So. Ich habe es als Frage formuliert oder als erstaunte
Erkenntnis. Also ich kann dazu sagen, ich verrichte gerne alltägliche Arbeiten bei Schlagermusik. Ich erinnere mich, dass ich ein Haus gekauft habe vor vielen Jahren und da habe ich das renoviert und da habe ich sehr gerne Schlagermusik bei gehört. Das kann man mitsingen, das ist motivierend, das ist gut. No.
So, nachdem wir das jetzt auch geklärt haben, was Marco beim Hausbau singt.
Entschuldigung, ich wollte mich jetzt hier nicht in den Vordergrund drängen.
Nee, alles gut. Kommen wir mal wieder zur Schlagerrevue. Also das ist quasi die Sendung in DDR-Radio gewesen, an der man nicht vorbeikam, wenn man denn Musik in der DDR gemacht hat. Also wer was werden wollte, der musste irgendwie gucken, dass er da reinkommt.
Ich weiß gar nicht, ob man das so gedacht hat, aber das war... Die Sendung, man musste an Heinz Quermann kommen. Das war das Entscheidende, weil er der Mensch mit Einfluss war. Sowohl Radio als auch Fernsehen betreffend. Aber ich glaube, wir kommen gerade vom Thema ab. Ich wollte ja wissen, was ihr so kennt. Und ich habe nämlich da mal unseren Zeitzeichenchor ein Lied einstudieren lassen. Und ich würde gerne mal wissen, ob ihr das vielleicht kennt.
Nee, der Rotstand oder der
Hochstand Sand, der Sanddorn am Strand von...
Rotstand ja. Der Sanddorn, genau. Ja, stimmt. See.
Micha, und alles tut so weh. Ich im Bikini und ich am FKK. Mini Landschaft war auch da. Das Stück fehlt auch.
Ja. Ja. Das Zeitzeichenchor, sagst du. Wer ist das?
Ich habe mal was anderes gemacht. Ich weiß nicht, wenn ihr ein Zeitzeichen schreibt, werdet ihr ja in Archiven wühlen, mit Experten reden und eins nach dem anderen machen und dann irgendwann ein Manuskript schreiben und damit ins Studio gehen. Ich dachte, ich mach's mal anders und habe hier Experten und Nicht-Experten ins Studio eingeladen und wollte mit denen einfach mal gemeinsam so ein Lagerfeuer machen und über Schlager reden. Und da habe ich mir drei Schauspieler gesucht und einen Menschen, der sich mit DDR-Schlager und DDR-Rockmusik auskennt. Und die habe ich dann auch gebeten, vielleicht gemeinsam mal ein Lied einzustudieren. Habt ihr erkannt, um welches es geht?
Selbstverständlich haben wir das erkannt. Ja.
Wir kennen nicht viel, aber das kennen wir tatsächlich.
Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael.
Ja, und da hatte ich ja auch das Problem, man kann dann immer die Schlager einspielen. Kennt man alles irgendwie schon? Dann dachte ich, Schauspieler. Wir haben ja manchmal beim Zeitzeichen Schauspieler, die unsere Zitate sprechen und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, die können ja vielleicht auch mal was
sehen. Aber Nina Hagen wollte nicht kommen, ne?
Die habe ich gar nicht erst gefragt, weil ich ging davon aus, dass sie nicht kommt. Und das wäre auch zu einfach gewesen. Also bei Schlager hätte sie auch gesagt, nein.
Ist gar kein Schlager, ist Punk oder was ist das? Ja, weiß man nicht genau.
Also jetzt hast du da die Schauspieler und diese Menschen, die mit Schlager in der DDR zu tun hatten, eingeladen und hast die dieses Lied intonieren lassen. Ist denn dabei auch was rausgekommen?
Unbedingt. Aber ich habe hier natürlich auch ein paar andere Schlager singen lassen. Also was heißt singen lassen? Ich habe gefragt, welche Schlager habt ihr gemocht? Und vielleicht könntet ihr die ihr gemocht habt, auch mal singen. Okay. Da habe ich zum Beispiel Katrin Klein, die war lange Zeit am Deutschen Theater und hat dann über ihre Schlagererfahrung erzählt und hat uns dann auch was gesungen.
Ich bin Katrin Klein, ich bin Schauspielerin in Berlin. Ich bin eigentlich kein schlageraffiner Mensch. Ich bin mit meinen beiden Schwestern, die älter sind als ich, groß geworden und da fing nun gerade die Beatzeit an und mit der bin ich eigentlich groß geworden. Und aber im Stöbern bei diesen Liedern hier habe ich dann doch festgestellt, voller Überraschung, wen ich alles kenne, was ich alles kenne, teilweise tatsächlich sogar noch Texte. Und das fand ich dann doch ganz überraschend, wie sich dann was einschleicht oder was man doch mehr gesehen hat, als man vermutet hat. Dass ich eine Schneeflocke wär, irgendwo da rings um dich her, tanzte ich so wunderschön, bis du bliebst stehen und dein Weib will dich weiterziehen. Lass sie tanzen, lass sie verblühen, aber dir fällt etwas ein. Geh, Weib, lass sein, will sie fangen mit der Stirn. Sie erinnert mich an irgendwas, will nicht mehr als Herz und Hirn, soll mir sagen, wie, wann, wo war das. Aber er erinnert sich nicht mehr, Kinderzeit ist lange her, und das Schneehaus, das wir uns gebaut, seit 10 Jahren fortgetaut.
Oh, ein klassisches Thema, vielleicht auch im westdeutschen Schlager, Jugendliebe, vergangen, Schmerz, dahingeschmolzen, das Schneehaus.
Was war das für ein Titel?
Sehr schön. Das war Wenn ich eine Schneeflocke wäre von Veronika Fischer, eine sehr erfolgreiche DDR-Schlagersängerin, die dann später in den Westen gegangen ist.
Tatsächlich?
Ja, gab es einige Beispiele dafür, ja.
Ihr habt die ausgewiesen, ne?
Nee, die ausgewiesen haben wir den allen, den Wolf Biermann.
Ja.
Also wir, also Entschuldigung.
Ja, ja. Klar.
Und viele wurden rausgedrängt. Ist gar nicht so verkehrt, was Marco sagt, weil es gab dann Auftrittsverbote, weil zum Beispiel dann eine Resolution gegen die Ausbürgerung von Biermann unterschrieben wurde und wer dabei war, der hat es in der DDR oder einige von denen hatten es in der DDR danach nicht mehr ganz so leicht.
Nee, aber die Frage ist ja, würde man jetzt anhand dieses Textes, würde man erkennen, dass es sich um einen DDR-Schlager handelt? Wahrscheinlich nicht, oder? Das hätte auch genauso gut in Westdeutschland sehr erfolgreich sein können und ja.
Würde ich auch mal denken, ja. Gibt es denn so Kriterien, wo man sagen kann, der DDR-Schlager, daran erkenne ich ihn? Also ist er anders als der bundesdeutsche Schlager gewesen?
Also ich habe darauf 2 Antworten. Einerseits, er ist überhaupt nicht anders gewesen. Es gibt immer diese Schlager, diese 3-Minuten-Gefühle oder 4-Minuten-Weisheiten. Schlager leicht konsumierbar, eingängig, schnulzig, anspruchsvoll, nervig. Das alles ist Schlager, glaube ich. Das ist im Westen nicht anders als im Osten. Im Osten war aber dann doch irgendwas anderes. Es gab manchmal die Versuchung, etwas kunstvoller zu sein. Es gab also wirklich auch Schriftsteller, wie Gisela Steinecker zum Beispiel, die Texte für Schlagersänger geschrieben haben. Möglicherweise ist da noch ein anderer Zungenschlag reingekommen. Und man konnte, wenn man Botschaften hatte, die selten so, also wenn es Botschaften waren, die vielleicht nicht ganz regierungskonform waren, nicht so geradeaus formulieren, sondern da hat sich manchmal so eine Doppelbödigkeit eingeschlichen, so wo, dass die Texte weniger direkt und dann vielleicht auch ein bisschen poesievoller geworden sind.
Das heißt, man hat sozusagen Regimekritik versteckt in einem Schlagertext. Gibt es sowas?
Das ist jetzt sehr groß formuliert. Jein. Es gibt manche Schlager, wo die Verfasser hinterher sagten, dass das natürlich Kritik war. Aber es gibt auch manche Schlager, wo das so verstanden wurde. Und dann gibt es sicherlich auch Schlager, wo manchmal etwas so gemeint war, etwas leicht Kritisches, die dann halt trotzdem aber auch in der DDR veröffentlicht wurden, weil man das alles nicht so ernst genommen hat. Ein Schlager zum Beispiel, der gar nicht kritisch gemeint war, war Wir brauchen keine Lügen mehr von Frank Schöbel. Das ist ein Schlager, der kam so 88, 89 auf. Das war also die Zeit von Glasnost und Perestroika, wo in der DDR große Unzufriedenheit herrschte und man sich an dem großen Bruder Sowjetunion orientieren wollte, das erste Mal wirklich, weil es darum geht, dass man eben diese Offenheit und Veränderungen, die es in der Sowjetunion unter Gorbatschow gab, auch in der DDR haben wollte. Und dann gibt es diesen Schlager, wir brauchen keine Lügen mehr. Er beschreibt eigentlich irgendeine Beziehungskrise, aber passt einfach so schön auf die politische Situation. Frank Schöbel trat damit in Ein Kessel Buntes auf im Oktober 1989, also da, wo es in der DDR wirklich zu brodeln begann. Und die Sendung wurde irgendwann wiederholt und da tauchte Frank Schöbel dann mit diesem Schlager nicht mehr auf. Ich glaube, er wurde einfach nur aus Zeitgründen rausgeschnitten, aber das war damals schon ein Politikum, weil jeder zu Recht dachte, dass man ihn wirklich aus politischen Gründen da aus der Sendung nachträglich entfernt hat.
Naja, also das klingt ja auch so, als wäre es geradezu so geplant. Also wir brauchen keine Lügen mehr, das klingt schon nach Montagsdemo, oder?
Im Prinzip ja. Und das ist ja das Interessante, dass dann die Situation in einem Land so ist, dass ein kleiner Schlager plötzlich zu einem Politikum werden kann.
Also ich weiß von den Gesprächen, die wir bisher gehabt haben und den Podcast-Aufzeichnungen, die wir bisher gemacht haben, immer wenn wir danach gefragt haben, war dieses oder jenes unpolitisch, dann hast du immer sehr klar gesagt, nein, es gab nichts, was unpolitisch war in der DDR. Und ich nehme mal an, bei Schlagern wird sich's auch nicht anders verhalten.
Ja, das ist völlig richtig. Also im Prinzip wurden nie Schlager veröffentlicht oder hatten kein breites Publikum, die sich irgendwie direkt kontrovers mit der aktuellen DDR-Politik oder überhaupt mit der Existenz der DDR befasst haben. Das war völlig undenkbar.
Also in dem Fall also eher eine Leerstelle. Also das Unpolitische war das Politische daran.
Das hast du sehr schön gesagt. Ja, das ist Dankeschön. Es wahrscheinlich. Nein, hinzu kommt natürlich auch, man wusste das, was im Radio gesendet wird, was auf Schallplatten gepresst wird, das war alles etwas, was der DDR nicht geschadet hat, weil sonst wäre es gar nicht in den Sender gekommen, sonst wäre es gar nicht auf Schallplatte gekommen.
Es gibt ja dann sehr, sehr erfolgreiche Bands, also die Pudis zum Beispiel oder auch Karat, die ja dann auch im Westen gespielt wurden. Konnten die sich denn so ein bisschen was mehr leisten an Kritik?
Das ist so eine große Frage.
Also ich erinnere mich jetzt an dieses Lied mit dieser Katze, da geht es irgendwie um Atomkrieg, also um Ost und West und wer da auf den Knopf drückte, vielleicht finden wir das noch raus, wie dieses Lied eigentlich mal hieß. Also, aber da ging es schon in der Tat um eine Frage zwischen Ost und West und zwischen Krieg und Nicht-Krieg und das war jetzt, glaube ich, nicht ganz unpolitisch, das Lied.
Nein, das konnte ja sehr politisch sein, aber hier passte es. Ich glaube, No Bomb war, nee, es war Berluck und nicht Karat. Es gibt da Lieder oder Hiroshima von den Pudis, da muss ich aufpassen, weil das sind ja alles keine Schlager, aber wir reden jetzt trotzdem mal darüber. Das sind alles Texte, die passten ja ganz gut rein. Das sind die 80er Jahre, es gab den NATO-Doppelbeschluss im Westen und da gab es von DDR-Seite ja große Polemik dagegen, dass man jetzt weiter aufrüstet und Lieder oder Schlager, die sich gegen den Krieg gewendet haben, die waren dann sehr en vogue auch. Das war schon sehr willkommen. Man durfte halt bloß nicht sagen, dass man vielleicht auch die DDR jetzt nicht weiter aufrüsten soll. Das war dann was anderes. Hm. Im Gegenteil, es war so, dass man die NVA, die Nationale Volksarmee, also die Armee der DDR, die durfte man natürlich überhaupt nicht kritisieren. Die wurde sogar immer wieder präsentiert und da gibt es ein absurd erschreckendes Beispiel aus der Sendung zwischen Frühstück und Gänsebraten, die ich am Anfang schon mal erwähnt hatte. Das ist also eine Weihnachtssendung, die wurde immer am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag gesendet, eben am Vormittag.
Auch mit Herrn Quermann.
Mit Herrn Quermann. Und da gibt's ein Beispiel, da taucht Gerd Christian auf. Ein ziemlich erfolgreicher Schlagersänger, aber auch erfolgreiche Schlagersänger mussten in der DDR den Ehrendienst bei der Nationalen Volksarmee absolvieren. Das war also der normale Wehrdienst. Und in dieser Weihnachtssendung trat Gerd Christian tatsächlich mit einer NVA-Uniform auf. Und das wurde dann auch von Herrn Quermann entsprechend gewürdigt. Also keineswegs kritisch, sondern das wurde extra auch noch herausgestellt. Das können wir uns ja mal anhören.
Und jetzt zur 28. haben wir mal einen richtigen, strammen, gut aussehenden Soldaten dabei. Ich würde sagen, einer der größten Reservisten unserer NVA. Er ist immerhin 1,91 groß, Sie kennen ihn alle, den Gefreiten Gerd Christian.
Ja, ich grüße meine Einheit Elkner und alle Genossen, die zurzeit ihren Ehrendienst bei der NVA leisten.
Ja.
Gerd Christian ist ein berühmter Schlagersänger und dann wurde er eingezogen. Und kennt man was von dem?
Ja, da gibt's ein ganz berühmtes, dieses Sag ihr auch. Sein Schlager, der, glaube ich, Kultstatus erreicht hat. Und er hatte ja auch einen berühmten Bruder, Holger Biege. Aber der hat ein paar intelligentere Lieder geschrieben und gesungen. Gerd Christian war wirklich eher an der Schlagerfront zu Hause.
Wow. Wie war denn das grundsätzlich, wenn man Lieder veröffentlichen wollte in der DDR? Gab es da so etwas wie eine Genehmigungsbehörde? Ist man da irgendwo hingegangen und hat sein Lied vorgetragen? So, das möchte ich jetzt ganz gerne mal irgendwie auf Platte pressen und im Radio präsentiert bekommen. Oder wie ist das gelaufen? Also wie muss man sich das vorstellen in einem Staat wie der DDR?
Ich finde die Frage ja schon sehr interessant. Ich glaube, im Nachhinein sagen zu dürfen, selbst wenn du deine Katze, um auf Markus Katze zurückzukommen, vermisst und irgendwo einen Zettel anbringst, Katze entlaufen, selbst das hätte Schwierigkeiten bringen können. Ich übertreibe ein bisschen, aber Texte zu verfassen, irgendwo öffentlich aufzutreten und das Ganze ohne eine offizielle Genehmigung, das war in der DDR im Prinzip überhaupt nicht möglich. Es gab also gerade im Kulturbereich da ganz große, vielseitige Bestimmungen. Also wenn du ins Radio wolltest, heißt das natürlich, du musst deine Texte vorher irgendwo vorlegen. Und genauso gab es die Notwendigkeit, wenn du eine Platte rausbringen wolltest. Du konntest also nicht einfach ein paar Lieder aufnehmen. Das geht schon damit los, du brauchst ein Studio. Das war damals alles noch relativ teuer, die Technik. Und das war alles staatlich kontrolliert. Da konntest du nicht einfach so reinmarschieren und sagen, ich will jetzt mal ein paar Lieder aufnehmen und dann auf Schallplatte pressen. Es gab staatliche Einrichtung, Kulturkommission nannte sich das. Mhm. Da hast du, wenn du auftreten wolltest, öffentlich auftreten wolltest, da bist du dann hingegangen und hast einen Berufsausweis beantragt. Ohne den hätte dich kein Kulturhaus, kein Theater, kein Sender eingeladen, um irgendwie aufzutreten.
Ein Kulturausweis?
Ja.
Das heißt, den musstest du dann auch quasi vorzeigen, bevor du zu einer Veranstaltung durftest?
Ja.
Also was der Martin da gerade macht, dass er da mit einer privaten Band durch die Kneipen tingelt und, na gut, ihr singt jetzt Coverversionen, aber wenn er jetzt eigene Lieder und Texte schreiben würde, dann hätte er sich in der DDR bereits strafbar gemacht. Oder der Kneipier, der ihn dann hat singen lassen.
Ja, also unabhängig davon, was du singst, wenn du auftrittst, musst du dafür eine Auftrittsgenehmigung haben. Ein Berufsausweis, da wurdest du so eingruppiert, je nach Qualität und Bekanntheitsgrad gab es da irgendwie ABC, drei Stufen und entsprechend verlief dann auch die Honorierung. Mhm. Also irgendwie in die Kneipe gehen und lossingen, da hättest du am nächsten Tag dann zu Hause ganz schnell Besuch gehabt.
Ja, Herr Herzog, das tut mir sehr schrecklich leid, aber Sie sind D.
Manchmal wünschst du dir die alte DDR zurück, ne?
Manchmal wünsche ich mir mein Schaukelpferd zurück. Welches ist das?
Siebenbrücken.
Ja, da sind wir schon wieder, ne? Da sind wir schon wieder, ja, gut.
Also das nannte sich offiziell Spielerlaubnis. Mhm.
Und wie war das, wenn man mit Texten ankam? Also ich denke mal, es ging ja hauptsächlich um die Texte. Ich weiß nicht, inwiefern es da auch bei Schlagern oder anderer Musik um die Musik tatsächlich, um die Komposition ging. Aber wenn jetzt die Texte da eben nicht genehm war, die man da so vorgelegt hat, wie wurde das dann zurückgewiesen, angepasst? Musste man dann Änderungen vornehmen?
Da würde ich ja schon mal sagen, es ist natürlich nicht so, dass es nur um die Texte geht, es ging ja auch um die Musik. Also auch die Art des Musizierens, wenn man das wie die Beatles macht, das war natürlich nicht wirklich DDR-konform in den 1960er Jahren. Das konnte schon mal zu Verwerfungen führen. Und wenn dann vielleicht noch kritische Texte dazukommen, das war ganz schlimm. Also es kam dann schon so, das ist ähnlich wie bei der Literatur, dass dann die Zensoren, die sich nicht so genannt haben, sagten, dieses oder jenes kann man jetzt einfach so nicht schreiben. Man möchte es doch vielleicht mal ein bisschen anders ausdrücken, ein bisschen umdichten oder vielleicht auf den Text ganz verzichten. Es gibt übrigens ein schönes Beispiel.
Die Hymne.
Ja, aber, die Hymne wurde ja dann auch nicht mehr gesendet, genau, oder gespielt mit Text. Also der Text wurde ja dann auch entfernt, weil er nicht mehr so recht passte. Das war in den 70er Jahren. Deutschland einig Vaterland war dann nicht mehr die offizielle DDR-Politik und dann ging das eben mit der DDR-Hymne auch nicht mehr.
Und so gab es dann auch Schlagerlieder ohne Text?
Nee, das hat man dann gar nicht gemacht. Das war ja dann irgendwie. Also es gab sicherlich irgendwelche Titel, wo generell kein Text vorgesehen war. Das kann schon möglich sein. Es gibt ein schönes Beispiel. Es gab die Gruppe Renft. Das war in den 70er Jahren. Und die eckte schon immer mit der Zensur an. Und dann sind die mit ihren neuen Texten, so einer neuen Platte, zu einer dieser Bezirkskulturkommission gegangen, um da eine Genehmigung zu bekommen für ihr neues Projekt. Und das wurde ihnen dann verweigert. Aber die Renft-Leute waren so schlau und haben da einen versteckten Kassettenrekorder mitgenommen. Das ist übrigens auch schön, wenn man über das Thema redet. Es kommen so viele Begriffe vor, die kein Mensch mehr kennt. Ne?
Kassettenrekorder.
Ja, Tonqualität ist jetzt nicht so dolle, weil das war damals ja alles noch ein bisschen schwieriger. Und das können wir uns ja mal anhören.
Ich möchte Ihnen im Namen der Kommission mitteilen, dass wir nicht der Auffassung sind, dass dieses Vorspiel heute stattfindet, und zwar aus folgenden Gründen. Die Texte, die Sie mir übergeben haben, haben mit der sozialistischen Wirklichkeit in keiner Übereinstimmung. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir heute das Vorspiel uns nicht anhören, und zwar aus folgenden Gründen. Weil die Texte mit unserer sozialistischen Wirklichkeit nicht das Gericht zu tun haben. Weil in den Texten darüber hinaus die Arbeiterklasse verletzt wird und die Staats- und Schutzorgane diffamiert werden. Sie werden das verstehen, dass wir nicht gewillt sind, uns das auch noch musikalisch untermalen zu lassen, was Sie uns textlich vorgelegt haben. Und wir sind der Auffassung, dass damit die Gruppe Renft als nicht mehr existent anzusehen ist, als diesen Texten, die Sie uns hier vorgelegt haben. Das ist alles, was ich Ihnen zu sagen habe. Die Kommission hat beraten und ist zu dieser Entscheidung gekommen.
Das bedeutet, dass Sie verboten werden.
Ich habe Ihnen nicht gesagt, dass Sie verboten sind. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie für uns aufgrund dieser Tatsache nicht mehr existieren.
Was jetzt der Unterschied zu dem Verbot ist, das wird kein Mensch so richtig begreifen können.
Also die Gruppe Renft hat dann einfach aufgehört zu existieren, qua Ordre Mufti. Wie war das? Bezirkskultur?
Das war die Bezirkskulturkommission. Das war ja im Prinzip alles wie der DDR, alles in SED-Hand. Und da gab es in jedem Bezirk der DDR Kulturkommission, die eben für die Zulassung verantwortlich waren, für generell für alle Menschen, die irgendwie auftreten wollten. Und wenn die gesagt haben, nee, das passt jetzt gerade gar nicht mehr und das wollen wir hier nicht, dann war das Gesetz. Punkt. Und da gab es dann auch nicht die Möglichkeit, dagegen zu klagen oder was anderes zu machen. Nein, wenn du dann keine Genehmigung mehr hattest, heißt das auch, du konntest nicht mehr auftreten. Eine kleine Ausnahme wahrscheinlich im kirchlichen Bereich, dass du dann vielleicht nochmal in einer Kirchengemeinde aufgetreten bist oder dergleichen. Aber das war eher halblegal oder fast illegal. Und die Ausnahme, das große Publikum, hast du dann nicht mehr ansprechen können.
Also ein Auftrittsverbot ohne das Wort Auftrittsverbot. Aber wirklich ausgewiesen aus der DDR wurde ja tatsächlich dann nur einer. Wir haben eben schon mal drüber gesprochen kurz, Wolf Biermann. Aber gegangen sind eine ganze Menge, ne?
Ja, viele im Zusammenhang mit Biermann. Manfred Krug zum Beispiel, weil der hatte ja die Petition gegen die Ausbürgerung von Biermann unterzeichnet und auch mit initiiert und hatte dann auch Schwierigkeiten gehabt. Und das war schon relativ schwierig, weil Manfred Krug war ja in der DDR sehr, sehr erfolgreich, sowohl als Schauspieler als auch als Sänger.
Als Sänger ist er bei uns gar nicht so bekannt. Also bei uns ist er eher als Schauspieler bekannt geworden. Als Sänger kennt den jetzt, glaube ich, kaum jemand bei uns im Westen. Also im Westen ist der, glaube ich, als Schauspieler.
Ja, doch, der hat in späteren Jahren hat er auch nochmal, ich glaube, so Jazzplatten und sowas aufgenommen. Also da hatte er dann nochmal so ein kleines Revival. Aber in der Tat, er ist hauptsächlich als Schauspieler bekannt.
Ja.
Genau, aber in der DDR ist er eben auch als Sänger aufgetreten, auch sehr erfolgreich. Auch hier wieder, wenn wir ihn als Schlagersänger bezeichnen würden, das gäbe Protest, also eher Jazz ist das. Aber da kann man ganz gut erkennen, den Mechanismus, der dann so wirkte. Also da ist jemand in den Westen gegangen oder mehr oder weniger gedrängt worden, weil er keine Auftrittsmöglichkeiten im Osten mehr hatte. Rollen in Filmen wurden abgesagt. Und dann hat er halt seine Koffer gepackt und ist gegangen. Was zur Folge hatte, er wurde nicht mehr gespielt im Radio, seine Platten sind nicht mehr erschienen und auch seine Filme wurden bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr gezeigt. Es gibt eine Ausnahme eines frühen mehrteiligen Fernsehfilms, der wurde dann tatsächlich nochmal ausgestrahlt. Das war schon ungewöhnlich, weil im Prinzip galt immer, die Leute, die die DDR verlassen haben, die wurden ausradiert. Das ist wie mit den alten Fotos, die Leute, die dann nicht mehr genehm waren, die wurden dann einfach retuschiert.
Wie so oft in der Geschichte. Die Römer nannten es dann Natio Memoria.
Verdammte Erinnerungen.
Das heißt, dass sämtliche Statuen von einem Kaiser, der zum Beispiel Nero hieß, die wurden zerschlagen und die Erinnerung wurde ausgelöscht.
Ja. Die DDR auf den Spuren Roms, sehr gut.
Der DDR-Schlager auf den Spuren Roms.
Vielleicht können wir ja nochmal über mein Zeitzeichen reden.
Ja klar,
fand das ja ganz schön.
ich fand es auch sehr schön. Was mich besonders fasziniert daran hat, ist, dass du um Musik ja nahezu komplett drumherum gekommen bist, weil du die Menschen hast singen lassen.
Genau, und das fand ich damals eine gute Idee. Und jetzt, wo du das so sagst, denke ich, ist vielleicht auch heute noch eine ganz gute Idee. Und den nächsten, den ich da eingeladen hatte, das ist ja jetzt, also ich glaube, 6 oder 7 Jahre her, das ist auch ein Schauspieler vom Deutschen Theater gewesen, Bernd Stempel. Und er erzählt natürlich auch ein bisschen, wie er generell zum Schlager steht.
Ich bin Bernd Stempel, ich bin 1954 geboren und also lange mit der DDR habe ich lange gelebt. Und da meine Eltern Funktionäre waren, hatte ich auch nicht die zweite Information aus dem Westen. Wir haben also direkt immer mit dem Ostschlager und mit den Nachrichten und so weiter zusammen gelebt und daher war es ganz automatisch, dass ich da viel mitbekommen habe. Wir hatten auch sehr früh schon Fernseher und Radio und sowas und das hat einen dann immer begleitet und interessiert habe ich mich eigentlich weniger dafür, erst im Nachhinein, als ich Schauspieler wurde und wir dann, meine ersten 10 Schauspielerjahre waren in Halle und der Peter Sodann hat da viele Revuen inszeniert, also die 40er Jahre, 50er Jahre und da waren natürlich alle Schlager dabei, die wir dann zum Tanz gesungen haben und da ist dann auch nochmal ein anderes Interesse gewachsen dafür.
Das heißt, medial hatten Sie erstmal so ein Leben zwischen Karl Eduard von Schnitzler, Klaus Feld, man aktuelle Kamera und DDR-Schlager. Fehlt einem da irgendwas oder hat man nicht auch irgendwie diese Westschlager dann trotzdem auch mitbekommen?
Natürlich hat man ihn mitbekommen, man hat ihn dann heimlich gehört, aber also weniger die Westschlager als mehr die Rockmusik, die dann so in den 60er Jahren mit den Beatles, kann mich noch sehr gut erinnern. Wir durften ja immer den schwarzen Kanal gucken, aber als dann Karl Eduard von Schnitzler eine Sendung brachte über die Beatles, da mussten wir dann auch rausgehen. So, das wollte mein Vater nicht, dass wir die Lieder da hören, die ausschnittweise dann auch da gekommen sind beim schwarzen Kanal.
Und den Bernd Stempel habe ich dann auch mal gefragt, ob er für uns da ein Lied mitgebracht hat. Und das hat er dann tatsächlich gesungen und sich musikalisch begleitet. Ich weiß gar nicht mehr, was er dabei hatte. War das jetzt eine Gitarre oder es war keine Gitarre?
Durch deine Haare sehe ich Himmel scheinen. Auf deiner Haut liegt Sonne und der See. Hat zwischen deinen braunen Armen Wellen. Und rings um deinen nackten Fuß ist Klee. Dort, wo du hinschaust, geht ein Wind vorüber, die Bäume über dir sind von ihm voll. In deinen Händen riecht die Luft nach Ernte, als ob die Zeit der Reife kommen soll. Ich seh dich an und seh durch dich den Sommer. Ich bin der Gast in dieser Sommerruh. Ich möchte so noch gerne etwas bleiben.
Der Sommer meint es gut mit mir, wie du.
Es klingt gar nicht so schlecht, denn man kann singen.
Ja, natürlich. Ich lade ja nur Profis ein.
Ja.
Und im Gegensatz zu euch,
danke,
ihr ladet ja mich ein.
Wir laden auch nur Profis ein.
Ah, das wollte ich hören.
So. Nein, und ich habe jetzt hätten wir das auch erledigt, ne? Ja. Nein.
Ich habe Bernd Stempel dann nochmal gefragt und der hat, glaube ich, viel besser als ich vorhin erklärt, was der Unterschied zwischen Ost- und Westmusikern dann vielleicht ist. Und da hat er mir nämlich Folgendes gesagt.
Dadurch, dass die Musiker ja fast alle studiert hatten und auch ziemlich in der Rockmusik so ziemlich komplizierte Sachen, also wenn man Sternkombo Meißen oder so, das sind ja unglaublich komplizierte Arrangements und Balladen. Und die in Weimar, diese Bayonne-Truppe, die hat auch zwei Kambodschaner in der Franz-Liszt-Hochschule gehabt, die in dieser Bayonne-Truppe mitgespielt haben. Und man merkt das jetzt selbst an diesem einfachen Sommerlied.
Was er uns da gesungen hat, waren sämtliche Musiker in der DDR studierte, gelernte Musiker?
Ich glaube, das war ein wichtiger Punkt, um dann diesen Berufsausweis, diese Zulassung, diese Auftrittsgenehmigung zu bekommen, dass man auch eine Ausbildung hatte. Da hat man schon drauf geachtet, ja.
Musste man Gesangsausbildung haben oder musikalische Ausbildung, tatsächlich?
Ich weiß nicht, ob es Ausnahmen gab, aber die meisten hatten wirklich eine Ausbildung, ja. Musikhochschulen gab es ja. Also, ich weiß nicht, ob ihr dann hätte singen dürfen.
Nee, Martin
vermutlich
nicht.
Nicht.
Ne? Martin nein, hätte nicht singen dürfen.
Nein.
Ja, deswegen, also es war nicht alles schlecht in der DDR.
Aber die Frage ist natürlich, kommt dabei dann am Ende bessere Musik raus? Also ist es dann besser, wenn die Leute alle Musik studiert haben? War der DDR-Schlager kunstvoller? Hm? War er?
Es klingt manchmal so. Und wenn ich so mich erinnere, damals erfolgreicher war der Westschlager im Osten. Weil es war der, der halt nicht jederzeit verfügbar war, wo man darauf warten musste, dass er irgendwo auftauchte. Und ich habe auch so den Eindruck, es gibt so manche Schlagersänger, die waren wahrscheinlich stimmlich und gesanglich viel, viel besser oder etwas besser. Aber es war alles so sehr kunstvoll, dass dann kein Leben mehr da drin war. Hm. Deswegen waren manche Schlager aus dem Westen auch erfolgreicher. Es gab natürlich auch andere Schlager. Schlager lebt ja nicht davon, große Kunst zu sein. Das will ein guter Schlager ja eigentlich auch gar nicht, sondern er will einfach erfolgreich sein und so ein bisschen dem Volk aufs Maul schauen. Da gab es ja dann gerade in den 70er, 80er Jahren so ein paar andere Sachen. Erna kommt von Wolfgang Lippert, den wir noch kennen als Moderator von Wetten, dass, als Thomas Gottschalk sich gerade mal verabschiedet hatte.
Der hat das versucht, aber hat es nicht lang durchgehalten. Ne?
Ja, und er hat dann halt auch Erna kommt gesungen, das ist ein Song, der dann auch im Westen gesungen wurde, von Herrn Hugo Egon Balder. Dann gab es auch von Silly, die haben ja manchmal sehr kritische Texte gehabt, da gibt es auch diesen Song Der letzte Kunde. Das ist bestimmt meine letzte Zigarette, so geht der, glaube ich, los, wenn mich nicht alles täuscht. Auch eher ein ganz witziges Lied. Es gab generell auch einfache, simple Schlager, die aber auch durchaus erfolgreich waren. Dann gab es andere, als ich fortging, von Karussell. Da hat zum Beispiel Gisela Steinecker, eine Schriftstellerin, den Text dazu geschrieben. Die Musik ist, glaube ich, von Dirk Michaelis. Und natürlich Ulrich Plenzdorf, den man ja kennt zum Beispiel durch Liebling Kreuzberg, wo er viele Drehbücher geschrieben hat, um wieder auf Manfred Krug zurückzukommen. Der hat auch
wichtiger Schriftsteller, also die neuen Leiden des jungen Werther, ne?
Sehr gut. Er hat eben für die Pudis einen Titel geschrieben mit der interessanten Textzeile: Geh zu ihr und lass deinen Drachen steigen.
Ah, das kenne ich. Ja, lass deinen Drachen steigen, das kenne ich. Das ist klar, das ist ein Erektionslied natürlich. Im weitesten Sinne ist das ein Erektionslied.
Im weitesten Sinne ist es ein gut.
Aber definitiv ist das doch, oder?
Im Osten hätte man das jetzt nicht so deutlich benannt. Das ist halt wieder so ein Ost-West-Unterschied.
Wir gucken mal nach dem Text, deinen Drachen steigen. Moment, ich will erstmal ganz, ich habe das als Erektionslied verstanden. Lass deinen Drachen, so, warte mal.
Klar.
Also ich zitiere jetzt mal hier, ich habe den Text gerade rausgesucht. Geh zu ihr und lass deinen Drachen steigen. Geh zu ihr, denn du lebst ja nicht vom Moos allein. Augen zu, dann siehst du nur diese eine. Halt sie fest und lass deinen Drachen steigen. Mhm. Ja, wie würdest du das denn nennen?
Ich weiß es nicht. Also interessant wäre ja, was die DDR-Zensur dazu sagen würde. Also wie, das ist ja offensichtlich durchgekommen, wie die DDR-Zensur das so genannt hat.
Ich würde ja eher fast die Frage stellen, was macht man heute mit so einem Liedtext?
Ja, ich glaube, die Frage lassen wir mal einfach so stehen.
Hey, 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 deinen Drachen, hey, hey, geh zu ihr. Hey, hey, deinen Drachen, hey, hey, geh doch zu ihr. Augen zu, dann siehst du nur diese eine. Halt sie fest und lass deinen Drachen steigen. Ja, klar. Ne?
Oh, ja, und dann fällt mir Roland Kaiser ein, dann hielt ich ihre Jugend in den Händen, ne? Das war ja auch dann schon ein bisschen...
Ja, war im Westen auch nicht irgendwie...
Ja, und als ein Mann sah ich die Sonne aufgehen und es war Sommer.
Ja, genau.
Also um Kopulieren geht's oft, selbst im Schlager.
Vielleicht sollten wir jetzt mal auf englischsprachige Schlager zu sprechen kommen. Gibt's auch einen, Solo Sunny. Und in meinem Zeitzeichen hatte ich auch noch Olivia Gräser zu Gast, auch eine Schauspielerin. Am Thalia-Theater erst und dann später auch im Deutschen Theater in Berlin. Und die hat sich für Solo Sunny von Günther Fischer entschieden aus dem gleichnamigen Film von Herrn Wolf.
Ich heiße Olivia Gräser, bin Schauspielerin und war 11, als die Wende war. Deshalb ist meine Erinnerung nicht ganz so fortgeschritten. Also meine beste Freundin und ich waren damals im Friedrichstadt Palast und wir waren halt die ganze Zeit so da unterwegs und haben Filme geguckt. Und deswegen habe ich so, als ich dann so versucht habe, mich so zurückzuerinnern, einfach an die Filme gedacht. Und da fiel mir halt ein, dass Solo Sunny einfach ein Film war, den wir sehr, sehr gern geguckt haben und die Musik halt auch sehr mochten. Und ob das jetzt nur ein Schlager ist oder ja Chanson, aber das so aus dem Bereich kann ich noch speisen und das war uns wichtig und da fühlten wir uns angesprochen oder haben geschwärmt und dachten, ah, so Sängerin, das ganze Milieu und ja. Blue, the dawn is growing blue, a dream is coming true, when you will come away, some sweet day. Red, the sun is rising red, and all my love you'll get when you will come and stay someday. Let me sing the song of the golden gods and the men so strong, merry old song. When everybody else is gone, of the golden gods and the men so strong, that old song.
Auf Englisch tatsächlich. Und sowas wurde dann auch in der DDR produziert.
Unbedingt. Das ist aus dem Film Solo Sunny von Konrad Wolf. Und da geht es um das eher traurige Leben einer Unterhaltungskünstlerin, die durch die DDR tingelte. Und auch in Bars aufgetreten ist. Und da hat man natürlich auch eher Englisch gesungen. Aber ich habe ja da auch einen Experten befragt, der erklärt uns das viel schöner, was das mit dem Lied auf sich hat.
Es war eine Filmmusik. Günter Fischer komponiert und die Dobberschütz hat ja nur die Stimme geliehen in dem Film für Renate Grössner, die großartige Schauspielerin. Und die Grössner spielt in dem Film ja eine Barsängerin, die also in Berlin lebt und da geht's halt um ihr Leben, um die Schwierigkeiten und so. Toller Film. Und in Bars wurde natürlich auch Englisch gesungen. Und dieser Film sollte natürlich auch einen gewissen internationalen Aspekt haben. Der sollte also auch international laufen, was ja auch passiert ist. Er hat ja auch international relativ Erfolg gehabt, auf diversen Festivals war er auch. Und da bietet sich das natürlich an, auch einen englischen Text zu machen.
Wer war das jetzt? Wen haben wir da gerade gehört?
Das war Götz Hinze, der war beim DDR-Rundfunk ein Dokumentar, ist jetzt beim Deutschlandfunk Kultur, auch in der Dokumentationsabteilung und Autor des Rocklexikons der DDR. Ich weiß auch nicht, immer wenn ich Götz Hinze sage, muss ich sagen, Autor des Rocklexikons der DDR. Das hat er mir so eingeimpft. Ich habe auch... das dastehen, er hat mir das auch signiert, aber ich musste das von ihm abkaufen, fällt mir gerade ein. Da muss ich irgendeinen falschen Deal abgeschlossen haben.
Der Mann muss ja auch von irgendwas leben.
Ja, wahrscheinlich. Also Götz Hinze, Autor des Rocklexikons der DDR, der aber sich auch ein bisschen mit Schlager auskennt. Und er ist auch in meine Sendung damals gekommen, ins Studio. Seine Bedingung war, er will aber auf keinen Fall singen.
Ach.
Ja, aber naja.
Ich bin auch weniger schlageraffin, denn rockaffin. Aber Thomas hat mit seiner charmanten Art und Weise mich nicht dazu gebracht, mich als Experten für DDR-Schlager hier zu präsentieren, was ich hoffentlich einigermaßen auch hinkriege. Ich bin 61 geboren. Ich habe seit Schulzeiten, seit 1978 genau gesagt, eine Band, eine Coverband, so eine Rock-Coverband. Und wir haben jetzt vor 3 Wochen unser 40er gefeiert.
Oder? Und welche DDR-Schlager covert ihr da?
Das kann ich dir sagen, wir covern Nina Hagen, den Farbfilm, der Hammer, das ist wirklich das erfolgreichste Ding in uns, bei unseren Tanzabenden da, weil du da nicht singen brauchst, das macht dann das Publikum. Und dann haben wir mal am Fenster gemacht, ein paar Pudis-Sachen und so, die aber dann vielleicht schon eher in diese Rock-Richtung gehen. Aber wie gesagt, mit Schlager habe ich also eigentlich ein bisschen weniger am Hut. Eher mit, in der damaligen Zeit, also ich bin auch groß geworden, meine Mutter war Chansonsängerin in der DDR, Hanna-Maria Fischer. Und da ist man halt auch mit dieser Szene sehr eng verwachsen. Das hat sich dann einfach so ergeben und dann durch den DDR-Rundfunk halt auch.
Was sind denn da so die ersten DDR-Schlager-Erinnerungen? Die hat man ja, wenn man da aufgewachsen ist, man hat es ja mitgekriegt, ob man wollte oder nicht.
Meine erste Platte habe ich mir 72 kaufen lassen von meinem Stiefvater. Das war Frank Schöbel-LP, wo, ich weiß nicht, wie die hieß. Und weil er hat dann Text geschrieben auf der Platte und da hat er mir die dann sozusagen überlassen gekauft. Ja, also Schöbel fand ich immer gut und ich fand auch, ich war, also stimmt, das fällt mir ja ein, also Ende der 60er Jahre, also mit 7, 8, 9, 10 Jahren, fand ich Schlager schon toll, also Andreas Holm, Thomas Glück und diese ganzen in der ersten Reihe stehenden Interpreten, die fand ich schon ziemlich großartig. Hat sich dann aber schnell durch den Einfluss meiner Cousins in Plauen, die ein bisschen älter waren als ich, geändert. Dann kam also dann CCR, die Purple, Led Zeppelin und da fühle ich mich heute noch weitaus wohler als im deutschen DDR-Schlager.
Ja, das war also Götz Hinze, der mir dann eine Menge erzählt hat. Und interessant ist ja, die DDR hatte, glaube ich, eine relativ hohe Orchester-, auch Theaterdichte. Und als Kulturschaffender, wie das damals hieß, hatte man auch ein ganz gutes Auskommen. Wenn man denn nicht zu widersprüchlich sich zur offiziellen Politik verhalten hat.
Beengt, wie es in der DDR war und die Widersprüche, die auch in der Kulturszene waren, aber die hatten halt ihr Nest in diesem Land und konnten dann sozusagen sich eben unter diesen Bedingungen, die geherrscht haben, sich eben entfalten. Und die Konkurrenzsituation war halt eine andere als im freien Markt. Und die konnten sich mehr ausprobieren, der kommerzielle Aspekt stand nicht so im Vordergrund. Ihre Auftritte, mit denen sie Geld verdienen, hatten sie alle. Die sind von Ahlbeck bis nach Zittau getourt, die haben jedes Kulturhaus mitgenommen, ob das Schlagersänger waren oder Bands, Rockbands und so, und haben ihr Geld bekommen und denen ging's blendend. Also selbst Amateurbands ging's sehr gut.
Also das heißt, wenn man sich mit den Verhältnissen arrangiert hat und sich nicht allzu aufmüpfig und rebellisch verhalten hat, konnte man in der DDR als Musiker, ja, ganz gut leben.
Das hat funktioniert, weil ja auch die internationale Konkurrenz jetzt nicht so präsent war bei Live-Auftritten. Das war ja immer eher eine finanzielle Frage, wenn Westkünstler eingeladen wurden. Das passierte zwar auch, aber die kamen dann eher in die großen Fernsehsendungen und die tourten dann nicht durch die DDR oder selten. Aber der Bedarf an Musik, Live-Musik war ja viel, viel größer. Und da hat man die Leute aus dem Westen nicht so eingeladen. Das hatte natürlich Kostengründe, weil das hätte ja Valuta, wie das hieß, gekostet, also sprich D-Mark. Manchmal wurde ja auch eher mit Meißner Porzellan bezahlt, als mit Geld.
Tatsächlich wirklich. Ist das so gewesen, ja.
Ja, die Geschichten sind überliefert. Und deswegen hatten aber erstmal die eigentlichen DDR-Künstler gute Chancen. Wobei natürlich jeder in der DDR trotzdem die Sehnsucht hatte, da mal Nana Mouskouri oder Adamo oder Roland Kaiser live zu sehen. Das war ja dann etwas schwieriger möglich. Wobei die dann halt auch mal im Kessel Buntes aufgetreten sind. So am Ende meistens, wenn die Stargäste dann kommen.
So, jetzt wollen wir natürlich mal von deinem Zeitzeichen-Chor auch was wirklich hören. Also du hast mir uns ja versprochen, die haben zusammen gesungen. Was haben sie denn gesungen?
Ja. Naja, den Text, das hat doch jetzt jeder nun wirklich schon erkannt. Es geht um das schöne Lied von Nina Hagen, den Farbfilm. Und der Chor hat sich dann so zusammengefunden.
Hoch stand der Sanddorn am Strand von Hiddensee. Micha, mein Micha, und alles tat so weh. dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau. So laut entlud sich mein Lied ins Himmelblau.
Ja. So, jetzt geht's ja hier weiter. Nun sitz ich wieder. Ne?
Hier geht erst der Refrain los, das ist ja furchtbar.
Ja, weil jetzt kommt die zweite Strophe.
Tu das noch einmal, Micha und ich geh. Da, da, dam, bam, ba. Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön es hier war.
Du hast den Farbfilm vergessen, bei meiner Seele. Alles schwarz blau und grau weiß und grün und später nicht mehr wahr.
Nur grau und schwarz, nicht blau und grün. Die sind überhaupt nicht textfest, deine DDR-Leute. Das können wir ja hier besser. Alles schwarz und grau oder so, aber doch nicht blau und grün und gelb. Das ist doch Quatsch.
Ja, das ist halt gut improvisiert.
Naja gut, also, na gut, also man muss
das natürlich... Das war halt wirklich nicht vorbereitet, das war wirklich, ich habe versucht, die Leute halt spontan dazu zu animieren. Also das ist ja auch mal... Sonst hätte ich ja die Texte vorher verteilt. Das wäre doch langweilig gewesen.
Das wäre langweilig gewesen. Ja, also das mit diesen beiden Liedern von Karat habe ich mittlerweile geklärt. Ich habe auch da wieder verschiedene Dinge zusammen komponiert. Das Lied mit der Katze heißt Jede Stunde.
Ah!
Die kommt nur kurz vor die
sag,
Katze.
Sag dir was, ja?
Ja.
Jede Stunde kennt man, aber eine Katze. Ich denke bei Katzen an eine Katze, aber nicht an jede Stunde.
Ja, warte mal, ich wollte dir diese Zeile nicht vorenthalten. Die Zeit, sie wartet nicht, sie gräbt sich ein in mein Gesicht mit jeder neuen Stunde. Ich lieb die alte Katze, die still und heimlich lacht, denn sie kennt alle Wege. Tja, diese Zeile kommt drin vor.
Einmal, aber jede Stunde kommt als Refrain.
Ja, aber ich habe mir die Katze gemerkt, ist nun mal so. Aber ich habe es verbunden mit einem zweiten Lied, das nennt sich Der blaue Planet. Und das ist in der Tat ein Anti-Atomkriegslied.
Ja, natürlich. So hieß ja auch eine LP. LP sagte man. LP sagte man im Osten, im Westen sagte man LP, glaube ich. Die Blaue Stunde von Karat.
So, jetzt musst du uns aber nochmal sagen, also welche Lieder wären denn doch so aus deiner DDR-sozialisierten Sicht für uns Westler? Was würdest du uns denn noch empfehlen, was sollen wir uns dann unbedingt nochmal aus dem DDR-Schlagerschatz anhören?
Also eines haben wir gar nicht erwähnt, das kennt ihr aber, glaube ich, bestimmt. Sing, my Sachse, sing.
Ach du lieber Herr. Ja, ja, ja.
Ja, das ist nicht ganz unberechtigt. Das haben, glaube ich, diese fünf
kenn ich
Zwillinge.
Nicht. Sing, mein Sachse, sing. Ja, so, so in der Richtung irgendwie. Habe ich das jetzt gerade richtig aus dem Kopf? So?
Ja, 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 ja. Das stammt ja von einem Kabarettisten und im Westen wurde das von diesen fünf Zwillinge sagt man nicht, Fünflingen mit dem Pudel. Die fünf Pudel haben das damals nachgesungen.
Also nicht die Pudis, sondern die Pudel.
Die Pudel, die fünf Geschwisters, Schwestern.
Die fünf Geschwister.
Ja, die immer mit Pudels aufgetreten sind. Sagt mal, guckt ihr kein Fernsehen?
Nee.
Die mit Pudeln aufgetreten. Die Kessler-Zwillinge, aber das sind nicht fünf,
nein,
das sind zwei.
Nein, die Kessler waren groß und blond, die hier waren eher klein und.
Und mit Pudeln. Also man merkt wieder bei diesem Podcast, es Vorbereitung
die,
ist alles.
Also Moment mal, es gibt die Jakob-Sisters. Die Jakob-Sisters, ja. Das sind aber, wenn ich das hier richtig sehe, nur drei. Und den Hund sehe ich auch nicht. Aber,
ja, es aber waren ja auch drei Hunde und es waren eigentlich auch vier und das war hochkompliziert. Also die waren jedenfalls relativ, ich glaube, die haben einen eigenen Chor gebildet, die Jakob-Sisters. Aber Ursprung dieses Liedes ist in der DDR. Jürgen Hart, ein Kabarettist, war das aus Leipzig. Und für ihn hat Arndt Bause dieses Lied komponiert. Arndt Bause, der Name kommt euch bekannt vor. Inka Bause, die Moderatorin, ja, von, das ist die Tochter, die auch mal gesungen, okay, hat. Und Arndt Bause war in der DDR nochmal ein Dieter Bohlen in der DDR, weil der hat alles komponiert, was es da so gegeben hat. Der hat auch für Frank Schöbel eine Menge geschrieben.
Und Frank Schöbel, du meinst, das wäre prototypisch für den DDR-Schlager?
Das würde ich so nicht sagen, aber das ist einer, den man wenigstens erwähnt haben sollte.
Gibt es denn einen, der dir wirklich auch gefallen hat? Wenn du sagen würdest, ein Schlager, wo du sagst, das finde ich richtig schön?
Ja, es gibt einen, den kennt, glaube ich, auch aus der DDR keiner, eben von Jürgen Hart. Da gibt es eine Langspielplatte, also so eine schwarze. So. Der heißt, was wird sein? Also was wird sein, wenn die Rosen einmal nicht mehr blühen? Also so ein schönes Weltende-Lied. Und da gibt es den schönen Refrain, Der alte Hauptbahnhof-Toilettenmann weiß genau, dass man nichts retten kann. Ein Leben lang hat er für Groschen nur gewühlt, ein Leben lang hat er sein Glück, Achtung Wortspiel, verspült. Nach diesem Leben ohne Rast und Ruhe tritt er nun zum letzten Mal die Spülung zu. Das ist, glaube ich, so ein leicht ironisierender Schlager, der jetzt auch nicht so groß, er passt auch nicht zum Optimismus der DDR. Deswegen hat der es, glaube ich, nur auf die Langspielplatte geschafft, aber ins Radio nach meiner Erinnerung nicht so häufig.
Aber Herr Klug und der Toilettenmann wissen über das Ende der Welt Bescheid jetzt offensichtlich.
Und ihr da draußen auch. Wenn es euch gefallen hat, dann
sagt es bitte allen Schlagerfans, allen Rockfans, auch allen Popfans und überhaupt den Punkleuten auch.
Und Schlagersternchen und wer auch immer da in Frage kommt, dass er Spaß an diesem Thema haben könnte.
Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann
sagt es uns, aber auch wirklich bitte nur uns unter
www.diegeschichtsmacher.de. Da findet ihr alle Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Viele Folgen dieser Podcast-Reihe.
Ich falle euch ja ungern ins Wort, aber ihr zwingt mich ja dazu.
Ja.
Die Schlagerrevue, das war ja die längste Hitparade der Welt, des Universums, wie auch immer. Und Heinz Quermann, der Moderator, hat ja pro Folge immer erzählt, in welcher Folge er sich da gerade befindet. Und es ist weit im vierstelligen Bereich. Und ich glaube, bis dahin müsst ihr noch ein bisschen arbeiten.
Herzlich willkommen zur 255. Sendung.
Hallo, liebe Schlagerrevue-Freunde, recht herzlich willkommen zur 1201. Folge. In der 1128. Folge Nummer 1.
1128. Folge. Ich glaube, da braucht man noch ein bisschen was, bis wir dahin kommen.
Ich glaube, wir sind bei ungefähr 60.
Sowas um den Dreh.
Da habt ihr ja ein Ziel vor den Augen.
Ja, haben wir. Aber was ist aus Hans Quermann geworden?
Der ist 2003 dann gestorben.
Hast du das gesehen? Ich glaube, das war Heinz Quermann.
Ich glaube
auch. Heinz Quermann, der hat sich hier mal...
Hier ist gerade ein Dämmelement zur akustischen Dämmung von der Wand gefallen, in dem Augenblick, wo du gestorben gesagt hast.
Ja.
Ist ja nicht zu fassen.
Ich glaube, das war Heinz Quermann.
Ich glaube, der hat uns zugehört.
Der hat uns aus dem Schlagerhimmel noch einmal gesagt, Achtung.
Es war ein freundlicher Gruß. Ich glaube nicht, dass es kritisch gemeint war.
Radio DDR brachte für Sie.
Im Geiste von Heinz Quermann, der uns hier ganz kurz noch besucht hat, möchten auch wir dir an dieser Stelle noch einmal.
Thomas Klug, vielen Dank, dass du da warst, mal wieder.
Danke, dass ich da sein durfte.
Die Schlagerrevue.
Und uns gibt's in 2 Wochen wieder. Bis dahin sagen wir Winke, Winke mit Heinz Quermann.